Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört UP Podcast, den Podcast von Unternehmen Praxis. Erfolgreiche logopädische Therapie basiert vor allem auf Beziehung, Vertrauen und einem wertschätzenden Miteinander. Davon ist Helena Kock überzeugt. In ihrer Logopädie-Praxis Wortart setzt sie auf Wohlfühlatmosphäre mit Duzkultur und auf Gruppen- und Paralleltherapie. Genaueres erfahrt ihr jetzt von ihr im Gespräch mit UP-Ressortleiterin Dr. Barbara Wellner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP Podcast. Mein Name ist Barbara Wellner und ich begrüße heute Helena Kock bei mir. Sie ist Logopädin und Inhaberin der Praxis Wortart in Hüfingen. Hallo Helena.
Genau, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Sag mal, du hast eine eigene Praxis. Was erwartet mich, wenn ich deine Praxis betrete? Als Patientin, als Angehörige, als Mitarbeitende. Welche Atmosphäre hast du? Was erwartet mich?
Ja, also wir wollten von Anfang an ein bisschen eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Wir haben auch, als wir gestartet sind oder vielmehr als ich gestartet bin, waren wir in einer Wohnung. Also das war tatsächlich die Wohnung, wo ich davor gewohnt habe. Die habe ich dann umgemodelt als Praxis. Und das wollten wir dann auch mit in die neue Praxis jetzt nehmen. Dieses Gefühl von, das ist kein Arzt, das ist irgendwas anderes. Und auch dieses sich gleich wohlfühlen, direkt wissen, wo muss ich hinlaufen. Das ist, war für mich, für die Patienten ganz wichtig. Genau, wo gehe ich hin, was erwartet mich? Und dann auch direkt eben die Begrüßung und dass es einfach ein herzliches Ankommen auch ist, dass die Patienten sich einfach von Anfang an wohlfühlen und einfach das Gefühl haben, hier bin ich gut aufgehoben. So, genau. Und auch für meine Mitarbeiter, dass es ein Ort ist, der sich anfühlt wie ein zweites Zuhause, dass sie ihre eigenen Räume haben, dass sie wissen, okay, wo ist was und auch, dass sie alles mitgestalten können auch. Genau, ja.
Lag das schon immer in dir drin, dass du das mal als Ziel hattest, das so zu gestalten, oder ist das auch im Laufe der Zeit und der Erfahrung gewachsen, dass sich das eben bewährt hat, so wie du es beschreibst?
Ja, also ich denke definitiv, dass es gewachsen ist. Aber es war schon immer auch so ein bisschen mein Typ Mensch einfach, dass ich das gerne so umsetzen wollte. Es war auch für mich schon von der Ausbildung an klar, dass ich mich selbstständig machen will, um einfach auch mein eigenes Ding umzusetzen, um zu gucken, wie kann ich das schaffen, das umzusetzen, was ich mir so vorstelle. Und ja, mit den Erfahrungen im Angestelltenverhältnis wurde es dann natürlich auch immer präziser. Also was möchte ich nicht, was ist mir wichtig, was ist nicht wichtig, genau.
Das ist ja die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was ist dir denn wichtig? Was ist denn dein Ding? Was macht deine Art der Praxisführung aus?
Ja, ich glaube, es ist sehr nahbar. Also wir sind sehr auf Augenhöhe mit den Patienten, auf Augenhöhe mit den Eltern, auf Augenhöhe unter uns Kollegen. Wir haben unter Kollegen eigentlich keine Hierarchie großartig. Also klar, ich mache die Löhne, ich bin die Chefin, aber im Endeffekt auch, ja, Entscheidungen werden immer zusammen getroffen. Wir haben jede Woche Teambesprechungen und wir haben auch jeden Tag gemeinsame Mittagspausen, einfach weil uns dieses Miteinander so wichtig ist. Und ich würde nie irgendwas entscheiden für die anderen. Ja, und auch Persönliches muss nicht außen vor bleiben. Und wir schauen immer, dass wir für alles irgendwie eine Lösung finden, sei es jetzt persönliche Veränderungen oder auch, wenn es mal einen Todesfall gibt oder so, dann schauen wir, dass wir da angemessen drauf reagieren. Und ich glaube, das macht uns schon auch ein bisschen besonders, weil wir eben nicht dieses klassische Hierarchie-Empfinden haben, sondern uns eher da auf einer Ebene sehen und eben auch mit den Patienten, da geht es dann gerade weiter. Also wir hatten immer das Gefühl, dass wir gerne auf Augenhöhe sein möchten. Und ich war schon früh jemand, der schnell geduzt hat und da einfach auch das empfunden hat, dass die Eltern sich dann auch viel mehr öffnen und empfänglicher auch sind für Sachen, die man erzählt, wenn man irgendwie auf einer Augenhöhe ist. Und die empfinden das eigentlich auch alle als angenehm. Und deswegen, genau, haben wir uns dann irgendwann entschieden, dass wir das einfach als grundlegende Regel hier auch machen mit dem Du. Genau, und eine Wohlfühlatmosphäre und eben auf Augenhöhe, das sind so, glaube ich, die Kernaussagen, ja.
Ja, danke. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Team. Also wenn, du hast es jetzt eben schon angesprochen, wie setzt sich dein Team zusammen? Du sagst, ihr besprecht viele Dinge einfach im Team und entscheidet Dinge im Team. Wie setzt sich dein Team zusammen? Wer gehört alles dazu? Und welche Beispiele hast du dafür, was ihr wirklich gemeinschaftlich entscheidet und nicht nur du alleine als Inhaberin?
Also wir sind vier Logopäden, drei davon direkt aus der Ausbildung und eine ist später dazu gekommen. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade den Fall, dass eine Logopädin in Mutterschutz gegangen ist und wir dafür natürlich Ersatz gesucht haben. Und wir auch den Luxus hatten, dass wir drei Bewerberinnen hatten, was natürlich in der aktuellen Zeit wir wirklich als Glücksfall empfinden auch. Und da habe ich aber dann einfach auch gesagt, ich möchte, dass es eine Teamentscheidung ist, wer unser Team vergrößert, weil wir sind ein kleines Team, wir sind nur vier Logopäden. Und dann ist es natürlich wichtig, wer kommt da dazu? Passt der zu uns? Und dann haben wir einen Hospitationstag pro Bewerber gemacht und haben gesagt, okay, wir entscheiden das zusammen, wer am ehesten zu uns passt. Und da ist es mir ganz wichtig, dass ich meine Mitarbeiter da mitnehme, dass die das auch mitentscheiden dürfen, wer jetzt hier mitarbeitet, weil wir ja jede Mittagspause zusammen verbringen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man sich gut versteht. Und genau da zum Beispiel habe ich sie mitgenommen oder auch mit allen unseren Aktionen, die wir immer so ein bisschen nebenher noch planen, wie die Intensivwochen, die wir machen. Das ist dann immer so oft im Team so, dass ich irgendeine Idee habe und die vorstelle und sage, hey, was denkt ihr denn? Ich fände das voll cool, wir würden mal so eine Intensivwoche machen. Und meistens sind es dann die Mädels, die dann mir so das letzte Quäntchen geben, dass ich sage, okay, jetzt machen wir es auch. Also ich habe immer so irgendwelche Ideen oder ich lese irgendwas gerade eben im UP-Heft auch und so. Und dann bin ich, ah, könnten wir das vielleicht? Wie könnten wir das? Und dann sind die immer gleich voll dabei und dann entsteht da was ganz Tolles. Und dann ziehen die halt auch total mit, weil sie es ja mitentscheiden und mittragen. Und ja, also ich bin da auch total dankbar für die Mädels, weil sie mich dann eben immer so dieses Letzte, was mir noch fehlt, mir noch so dazugeben, dass wir es dann wirklich umsetzen und dass wir da auch eben gefühlt neue Wege bestreiten mit dieser Intensivwochen oder mit der Viertagewoche, mit den Gruppentherapien. Das sind so viele Dinge, wo wir immer versuchen, uns weiterzuentwickeln und wo ich dann die Mädels einfach mitnehmen kann. Und das ist wirklich auch was richtig Schönes, ja.
Das glaube ich, das hört sich nach einer ganz tollen Zusammenarbeit an, die eben auch ja ganz viele neue Ideen, auf die wir ja jetzt gerne noch zu sprechen kommen wollen. Jetzt weiß ich gar nicht, womit fangen wir denn jetzt an? Du hast ja eben schon gesagt, ne, die Wohlfühlatmosphäre bei euch ist wichtig. Die Gruppentherapie ist natürlich etwas, was mich brennend interessiert. Sie ist ja möglich in der Logopädie. Wie hat sich das bei euch entwickelt?
Also ich persönlich habe da schon ganz früh angefangen mit den Myo-Kindern, also die das richtige Schlucken lernen müssen, weil da ich einfach den Bedarf gesehen habe, weil ich mir die Zeit nicht nehmen wollte, fünfmal die Woche genau das Gleiche zu üben. Und dann habe ich gesagt, nee, die Zeit habe ich auch gar nicht. Und wir haben elendlange Wartelisten. Und wenn ich dann fünfmal die Woche genau das Gleiche mache, dann ist da in mir auch so eine Unruhe gewachsen. Und dann habe ich damit angefangen und habe erstmal da eine Gruppe gemacht und habe da eben gute Erfahrungen gesammelt und war am Anfang auch so bei meinen Mitarbeiterinnen, dass ich gesagt habe, probiert's doch mal, die aber so ein bisschen zögerlich waren noch. Aber tatsächlich dann eben in Verbindung mit der Vier-Tage-Woche hat es dann bei denen auch Klick gemacht und jetzt sind wir alle der größte Fan davon. Also es ist dann eben von einer Gruppe zu zwei Gruppen und dann ist es aber irgendwann total explodiert. Und jetzt hat jeder von uns also am Tag bestimmt drei Gruppentherapien und den Rest aber schon Einzeltherapien noch. Die Einzeltherapien sind auch wichtig, aber wir brennen tatsächlich für Gruppentherapie. Also es ist wirklich auf so vielen Ebenen bereichernd und genau, also wir sind ein totaler Fan davon, ja.
Also, wenn ich mir das jetzt anhöre, ihr seid ein kleines Team, wie du eben sagtest, und jede von euch hat dann drei Gruppentherapien pro Tag. Du hast erzählt, ne, mit Myo-Kindern hast du angefangen. Jede Kollegin und jeder Kollege, der diese Patientengruppe auch behandelt, weiß, wie zäh das manchmal auch sein kann, ja auch mit der Motivation der Kinder, die da daran teilnehmen. Welche Gruppen habt ihr noch und wie schafft ihr das? Das ist ja häufig ein Argument, was viele Kolleginnen und Kollegen abhält, ist einfach selber mal auszuprobieren. Wie schafft ihr es mit der Organisation der Termine und dem Überzeugen der Eltern dann auch?
Ja, also wir haben für die Gruppenstunden tatsächlich die beliebtesten Slots auch gesichert, die halt bei den meisten Menschen gehen. Also sowas nachmittags 3 Uhr, 4 Uhr. Das sind natürlich die, wo die meisten auch Zeit haben. Und wir haben auch für die großen Lautgruppen, die oft betroffen sind, mehrere Möglichkeiten. Und dann können wir quasi sagen, also sie können entweder montags um 15:30 Uhr in die Gruppe bei mir oder sie gehen donnerstags um 14 Uhr in die Gruppe zu meiner Kollegin. Und das funktioniert dann eigentlich immer ganz gut. Wir haben auch viel am Anfang kommuniziert, dass wir es erstmal probieren, ob es klappt. Mittlerweile sind wir davon so überzeugt, dass wir das auch mit einer anderen Haltung kommunizieren können und dann einfach die Kinder einzeln starten, bis sie soweit sind, in einem Gruppensetting teilzunehmen, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass irgendwelche Kinder sich da unwohl fühlen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir da wirklich gucken, ist das Kind bereit, in der Gruppe teilzunehmen, und dann kommt es in die Gruppe. Und oft kommunizieren wir das jetzt auch schon sogar, wenn die sich hier in der Praxis anmelden, dass wir sagen, wir haben eine Wartezeit von, bei uns ist gerade aktuell so 1,5, 2 Jahre. Wenn ihr aber bereit seid für Gruppentherapie, dann ist es vielleicht ein halbes Jahr maximal. Weil da ist einfach viel mehr Fluktuation drin. Da ist immer mal wieder ein Kind fertig. Da können wir viel schneller wieder auffüllen. Und wie gesagt, wir sagen den Eltern dann auch immer, wir starten im Einzel, bis wir das Gefühl haben, und dann meistens eben so als Springer, bis sie bereit sind. Und dann können sie in die Gruppe. Und wenn wir merken, es funktioniert gar nicht, dann gibt es immer noch den Weg zurück. Und dann seid ihr einfach ab dem Zeitpunkt jetzt trotzdem auf der normalen Warteliste. Ihr verliert dadurch nichts. Ihr könnt es einfach mal testen. Und dadurch, dass wir eben diese fixen Slots haben, ist es auch von der Organisation her jetzt gar nicht mehr schwierig. Also wir haben eben diese großen Gruppen, die dann tatsächlich bis zu 5 Kinder für diese Hauptlaute, und wir haben aber auch ganz viele Parallelbehandlungen, die wir aber dann eher individuell abstimmen, wo wir sagen, okay, da haben wir 2 Kinder, da haben wir das Gefühl, da machen wir ähnliche Dinge, oder da haben wir das Gefühl, die passen menschlich total super zusammen, dass wir die dann eben in eine Parallelbehandlung stecken. Genau, und eben aber die großen Sachen sind alle in so mehreren, also so bis zu 5 Kindergruppen dann tatsächlich, ja.
Okay, und das heißt, also ihr, also Kinder, die bei denen derselbe Laut zum Beispiel betroffen ist, keine Ahnung, das klassische SCH, die kommen dann zusammen oder kombiniert ihr manchmal auch Kinder, die eben unterschiedliche Laute, also bei denen unterschiedliche Laute gelernt werden?
Also in den großen Gruppen machen wir wirklich nur die gleichen Laute tatsächlich, weil wir das einfach vom Handling her leichter finden und auch für die Kinder, weil sie dann ja auch wissen, um was es geht und wie sie sich gegenseitig dann quasi auch daran erinnern können. Bei den kleinen Gruppen, den Zweier, Dreier, da haben wir es auch mal manchmal gemischt. Also da haben wir manchmal auch Kinder, die nicht unbedingt das Gleiche üben müssen zusammen. Manchmal entsteht es einfach auch dadurch, dass sich 2 Kinder im Wartezimmer begegnen und man das Gefühl hat, die haben schon direkt eine Connection zusammen. Und dann haben wir gedacht, ja, komm, wir probieren das mal zusammen. Und ich finde, es nimmt einfach als Logopäde so viel Druck raus, wenn man nicht dieser einzige Ansprechpartner ist in der Therapie, sondern wenn da auch noch jemand anderes ist. Und ich finde, gerade mit Zweier-Settings kann man sich da super rantasten. Und dann nimmt man halt irgendwann noch ein drittes Kind dazu, dann nimmt man noch ein viertes Kind. Also man kann das ja langsam steigern. Man muss ja nicht direkt mit so einer Fünfergruppe starten. Aber ich empfinde das auf jeden Fall als total, also ich mag die Gruppen mehr als die einzeln mittlerweile sogar, weil das einfach auch so ein bisschen, da entsteht so eine eigene Dynamik auch. Oder auch bei den Fünfergruppen kann ich mal einfach zugucken und muss nicht immer mitspielen. Ich bin dann mehr so Moderator und bin mehr so dabei, aber ich bin gar nicht so immer, immer am Sprechen, was ja schon in unserem Beruf ist. Es ist ein Sprechberuf, ist ja auch, wollen wir ja auch so haben, aber es ist auch mal nett, wenn man mal eine Dreiviertelstunde ein bisschen mehr in die Beobachter- und Koordinations Rolle schlüpft quasi.
Ja, und wir wissen ja alle, ich meine, so attraktiv das Spielzeug auch in einer logopädischen Praxis ist, andere Kinder üben ja doch eine Anziehungskraft auf die Kinder aus, manchmal mehr oder häufiger mehr als eben Erwachsene, also die Logopädin, mit der man ja auch nicht spielen kann. Also jetzt hast du ja gesagt, der Organisationsaufwand ist bei euch schon relativ gering, weil ihr eben feste Slots habt und ihr beliebte Zeiten genommen habt, in denen quasi ja eigentlich keiner Nein sagen kann, wenn er eben nicht so lange warten möchte, sondern eben die Wartezeit verkürzen möchte. Was gibt es noch? Du hast gesagt, es entstehen so gruppendynamische Effekte und sie ja, begleiten sich auch gegenseitig. Was ist noch so ein Argument? Du hast auch gesagt, ne, mal lieber erstmal mit 2 Kindern ausprobieren. Man muss nicht gleich in der großen Fünfergruppe starten. Was wäre noch was, um Kolleginnen und Kollegen, so, die sich immer noch zögern und denken, ich weiß nicht so genau, einfach es mal ausprobieren zu lassen?
Ja, ich finde, es hat für die Kinder 2 ganz, ganz große Vorteile, weil sie zum einen sehen, es gibt andere Kinder, die haben genau das Gleiche wie ich. Die können auch das Sch noch nicht sagen. Und das, finde ich, nimmt bei vielen Kindern so viel Druck raus, dass sie einfach merken, ah, ja, die können das auch noch nicht. Und gleichzeitig aber auch, dass sie sehen, ah, der kann es schon ein klein bisschen besser als ich. Der kann das schon auf Satzebene und der denkt schon manchmal selber dran. Oder dann in der Spitze dann nachher auch, der ist jetzt fertig, der kriegt jetzt diese Abschlusstüte mit dem kleinen Geschenk und der darf jetzt, der muss jetzt nicht mehr kommen, der hat es geschafft. Und das ist auch eine Motivation, die können wir als Logopäden gar nicht transportieren. Aber andere Kinder halt schon. Und also ich finde das total wertvoll für die Kinder aus der Eigenmotivation raus. Als Praxis haben wir es natürlich jetzt mit der Vier-Tage-Woche gekoppelt. Das ist natürlich dann für meine Mitarbeiterinnen ein toller Anreiz, um das ein bisschen zu probieren, weil man kann einfach den Praxisumsatz gleichhalten mit weniger Arbeitszeit. Und das ist in Zeiten, wo Work-Life-Balance einfach so wichtig ist, natürlich auch ein super Argument, um da einfach auch den, ja, die Mitarbeiter so ein bisschen abzuholen und mitzunehmen und zu sagen, hey, probiert's doch mal, ihr könnt euch damit, und wir haben es auch da langsam gestaffelt. Sie mussten erstmal oder sie durften erstmal 3 Gruppentherapien, heißt 2 Stunden weniger Arbeitszeit in der Woche. Und dann haben sie das so lange gesteigert, bis sie jetzt in ihrer 4-Tage-Woche sind. Und das hat natürlich super Effekte auch fürs Wohlbefinden von den Logopädinnen. Und sie berichten mir alle, dass sie diese Dynamiken einfach super finden, was da passiert in den Gruppen und eben auch das, was ich gerade schon gesagt habe, mit, dass man selber aus dieser, ich bin der einzige Kommunikationspartner rauskommt. So diese Kombination aus den Aspekten, glaube ich. Ja.
Wie lange bist du schon selbstständig?
Seit 21, also mitten in Corona. seit 1.3.21. Also wir haben jetzt gerade 5-jähriges Jubiläum. Genau, und dann sind wir eben stetig gewachsen, ja.
Also das, ich habe ja auch Bilder auf deiner Website gesehen, weil du ja auch sagtest, ne, direkt nach der Ausbildung, dein Team ist ja noch sehr jung. Wenn du dir jetzt anguckst, also du bist ja auch logopädisch groß geworden, mit dem logopädische Therapie findet in der Regel 1:1 statt. Du hast ja jetzt mit deinem Team, beweist du ja schon seit einer Weile, ja, 1:1 hat totale Berechtigung und gleichzeitig kann es Gruppentherapie geben für bestimmte Indikationen, für bestimmte Personen. Wenn du jetzt an die Zukunft denkst, du hast auch eben schon die Warteliste angesprochen und eben auch mehr an Patienten, weniger an Kolleginnen und Kollegen, die in der Versorgung sind. Was meinst du? Wird irgendwann, also natürlich nicht endgültig vermutlich, aber wie ist deine Vision von der Zukunft? Welchen Stellenwert wird Gruppentherapie auch aufgrund der äußeren Umstände bekommen? Und müssen wir uns nicht vielleicht auch ein bisschen von dem immer nur 1:1 ausschließlich eben lösen, um eben auch die Dinge, die jetzt schon da sind oder eben in Zukunft uns bevorstehen, auch irgendwie bewältigen zu können?
Ja, absolut. Also ich sehe das auf jeden Fall so, dass das in Zukunft irgendwann unabdingbar sein wird. Also man wird nicht mehr drum rumkommen, um Gruppentherapie, weil eben ja die Budgets immer kleiner werden, die Wartelisten immer länger, der Fachkräftemangel immer größer. Also ich finde, die Kombination aus allem zwingt uns eigentlich schon dazu, uns damit zu beschäftigen. Und ich persönlich bin eh der Meinung, warum hat man das nicht schon früher gemacht? Also ich sehe da so viel Positives, dass ich mich frage, wieso ist man so in diesem 1:1? Warum ist es so lang so vorherrschend gewesen? Und wieso hat das nicht schon früher irgendwie Anklang gefunden? Und wie gesagt, ich glaube auch, dass wir nicht mehr drumherum kommen werden irgendwann.
Und also das, was du, das ist ja jetzt der nächste Aspekt, auf den ich kurz noch eingehen möchte, dass die Sache mit der 4-Tage-Woche bei dir in der Praxis, ne, du hast gesagt, ihr habt da langsam begonnen und inzwischen macht ihr es ja alle so. Wenn du jetzt sagst, die erste ist jetzt im Mutterschutz gegangen, es wird ja wahrscheinlich nicht die letzte bleiben. Und ich meine, wir sind ja ein frauendominierter Beruf. Auch das könnte ja ein Modell sein, um die Sache mit der Teilzeit und der Vollzeit. Ne, das eine ist, die eigenen Kinder irgendwie zu betreuen mit den Betreuungszeiten, die wir haben, und aber andererseits eben auch wieder arbeiten gehen zu wollen. Auch das könnte ja eine attraktive Möglichkeit sein, das eine mit dem anderen zu kombinieren, um eben beidem mehr gerecht zu werden. Also einerseits, ich habe mehr Zeit um mein privates Leben, zum Beispiel mit Kindern, aber wie auch immer anders, auch Stichwort der Work-Life-Balance, und andererseits aber in der Versorgung auch ausreichend da zu sein und eben auch Inhaberinnen und Inhaber ausreichend zu unterstützen, eben um die Wartelisten im Zaum zu halten, sage ich mal. Wie siehst du
Ja.
das?
Ja, also auf jeden Fall ist es eine gute Möglichkeit, es noch ein bisschen besser kombinieren zu können, weil man einfach in kürzerer Zeit auch mehr Patienten versorgen kann. Und das ist natürlich in Anbetracht der Wartelisten einfach auch ein gutes Argument. Und wenn man dabei noch wirtschaftlich gleichbleibend arbeiten kann, ist es für alle eigentlich eine Win-Win-Situation. Und ja, da muss man halt einfach in unserem Beruf, es sind halt Kinder wichtig und sind auch Kinder oft im privaten Umfeld dann irgendwann da und auch spielen eine große Rolle. Und ich finde, wenn man seine Mitarbeiter halten will, dann muss man auch so flexible Arbeitsmodelle bieten können, dass man eben das sich so legen kann, wie man es möchte und halt auch vielleicht das möglichst meiste aus seiner begrenzten Zeit zu nutzen. Und deswegen hat auch selbst unsere Teilzeitkraft hat diese Möglichkeit, sich die Stunden zu reduzieren, weil ob sie jetzt Gruppentherapie macht oder wir, ist ja im Endeffekt egal, aber auch sie kann dadurch nochmal ihre Stunden reduzieren, obwohl sie ja eh schon nur Teilzeit arbeitet. Also da kann man dann einfach gucken, wie es für alle passt und ohne Zwang, aber halt mit der Möglichkeit, das so für sich zu legen, wie es dann auch passt. Und eben, wir haben dadurch eine sehr viel größere Fluktuation einfach. Wir können viel öfter Kinder wieder reinnehmen oder wenn wir auch eben in der Anmeldung sehen, die haben nur diesen einen Laut, dann können die viel schneller reinrutschen, als jetzt auf einen Einzeltermin zu warten. Und
Das
dadurch,
ist
ja, haben wir einfach mehr Versorgung gewährleistet in dem Sinne, ja.
Und das hätte vielleicht auch noch einen anderen Aspekt, so der Selbstwirksamkeit. Also es gibt ja so zähe Therapien. Da weiß man jede Woche, einmal in der Woche 45 Minuten, bis man weiß es nicht so genau. Und wenn du sagst, ihr könnt die Fluktuation auch erhöhen, eben wenn sie es anbietet und sie vielleicht auch, das sollte man ja mal untersuchen. Ich weiß nicht, ob es dazu schon Erkenntnisse gibt. Kinder vielleicht in der, ich sag mal, Übergangsphase und Transferphase schneller das Ganze einfach festigen, weil sie in diesem Gruppensetting sind, als mit einem Erwachsenen zusammen das eben einmal in der Woche 45 Minuten lang zu üben, könnte auch das ja so eine Wirkung auf alle Therapierenden haben, zu sagen, Mensch, ich schaffe auch was weg, also nicht im Sinne von nur Quantität, sondern auch ich kann qualitativ gute Arbeit leisten, weil ich sehe, es ist effektiv, das, was ich tue, aber es ist auch irgendwie effizient oder effizienter, weil ich eben manche Therapien schneller zu Ende bringe. Also auch das ist ja, manchmal hat man ja so Endlos-Therapien und denkt, vielleicht, also manche tun sich ja auch mit Pausen schwer, wenn es so komplexe Dinge sind. Dann ist die Frage, sind die wirklich geeignet für Gruppentherapie, vielleicht dann punktuell. Aber auch das könnte ja eine Möglichkeit sein, um quasi schneller das Ende am Licht des Tunnels zu sehen, oder?
Auf jeden Fall. Ja, es war tatsächlich auch mit einer der Gründe, warum wir auch Gruppen gemacht haben, weil gerade mit diesen Transfergeschichten, die sind manchmal einfach zäh. Und wenn man dann einen Termin in der Woche blockiert mit einem Kind, was den Laut hier immer richtig macht und immer aus der Tür rausgeht und es wieder vergisst. Und das gibt so einen Frust und es gibt so ein, man will ja was erreichen und man will ja nicht auf dem gleichen Stand stehen und jede Woche das Gleiche machen. Und so hat man zum einen, dass man den Platz mit anderen Kindern teilt, wo dann auch mehr eben Bewegung drin ist und auch so für sich selber einfach ein bisschen mehr Entspannung, weil man nicht jede Woche immer das Gleiche und an der gleichen Stelle hängt, sondern da einfach eine ganz andere Dynamik dann entsteht. Also das sehe ich auf jeden Fall auch als großen Vorteil. Gerade die Transfergeschichten sind natürlich immer so ein bisschen die, die nachher zäh sind. Und gerade dafür, finde ich, sind Gruppentherapien natürlich Gold wert dann auch. Und eben auch dieses, ich sehe, die anderen Kinder können es schon besser, die müssen nicht so oft erinnert werden. Das, ja, gibt eine ganz große Eigenmotivation dann auch.
Habt ihr auch Erfahrungen mit Erwachsenen in der Gruppentherapie schon gesammelt?
Tatsächlich steht das gerade auf unserer Liste. Also wir haben es noch nicht uns ganz getraut, aber wir machen ja immer diese Intensivwochen und wir haben jetzt für den Sommer eine Aphasie-Intensivwoche geplant, wo wir dann eben auch mit Gruppensettings arbeiten, um uns da mal in so einer Woche erstmal kurz zu gucken, wie fühlen wir uns damit, wie geht's den Patienten damit, was entsteht da, um erstmal erste Erfahrungen zu sammeln. Aber generell können wir uns das natürlich schon auch vorstellen. Wir haben nur tatsächlich gar nicht so viele Erwachsene hier in der Praxis. Wir sind eher noch so ein bisschen Schwerpunkt Kinder, aber die, die wir haben als Erwachsene, natürlich ist es dann auch toll, wenn man dann eher so eine höhere Frequenz erreichen könnte in der Woche, die ja eigentlich laut Forschungen immer gefordert wird, die aber halt im Alltag so schwer umzusetzen ist, weil wie sollen wir denn viermal die Woche Therapie anbieten, wenn wir ein Jahr Wartezeit auf Therapieplätze haben? Das steht sich so im Widerspruch. Und deswegen kann man dann halt mit Gruppentherapie auch einfach die Frequenz ein bisschen erhöhen. Wenn man sagt, okay, man macht einmal einzeln und einmal noch eine Gruppe, dann hat man schon zweimal die Woche. und hat eigentlich keinen Platz verloren, sozusagen.
Jetzt, du hast es schon mehrfach gesagt, was hat es denn mit den Intensivwochen bei euch auf sich?
Also wir machen gerne Intensivwochen, vor allen Dingen in den Ferienzeiten, weil wir gemerkt haben, dass manchen Kindern eben dieses einmal in der Woche 45 nicht reicht, um gerade diesen Knackpunkt zu erreichen. So dieses, ich denke jetzt selber dran, ich schaffe das auch gerade eben Transfergeschichten oder auch Sachen, die so ganz hartnäckig sind. Da reicht manchmal dieses einmal in der Woche 45 nicht, um wirklich den Effekt zu erzielen, den man sich wünscht. Und auch da sind wir wieder der, wo wir gemerkt haben, da baut sich so ein bisschen Frust auf und wie können wir dem entgegenwirken? Und wir haben dann eben das Modell der Intensivwochen, was ja schon in vielen Kliniken und so weiter praktiziert wird, überlegt, wie können wir das hier bei uns umsetzen? Und haben jetzt immer in den Pfingst- und Sommerferien solche Blocks, weil da ja auch viele Menschen im Urlaub sind. Da haben wir eh weniger Therapien. Da haben wir die Zeit, um wirklich mal intensiv mit ein paar ausgewählten Kindern zu arbeiten. Und die kommen dann jeden Tag für eine Einzel- und eine Zweier-90-Minuten-Einheit. Und dann machen wir davon eben drei Durchläufe pro Tag. Und dann haben wir 12 Kinder oder in dem Fall jetzt im Sommer dann hoffentlich auch Erwachsene, die wir dann intensiv jeden Tag über in dem Fall 3 Stunden oder 3 Einheiten betreuen. Und das hat richtig tolle Fortschritte gezeigt. Also hat gezeigt, dass ganz oft dann dieser Knackmoment kam, weil sie wirklich mal jeden Tag 3 Stunden lang an diesen bestimmten Laut gedacht haben oder an diese bestimmte Satzstruktur oder an diese bestimmte grammatikalische Struktur. Es ist ja im Endeffekt egal. Wir gucken da auch da, dass die Kinder zusammenpassen, dass wir das Gleiche üben, gerade in der Zweiergruppe dann. Aber das macht einfach einen Unterschied, wirklich mal jeden Tag dran zu sein.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also dann bin ich gespannt. Eigentlich müssen wir uns dann ja nach dem Sommer dann nochmal widersprechen, wie das mit der Intensivwoche dann mit den Erwachsenen hoffentlich auch funktioniert hat. Also das, was ich raushöre und das, was dich und dein Team ja offensichtlich auszeichnet, ist, also auch ihr begegnet Dingen im Alltag, die irgendwie mal frustrierend sind und die nicht so richtig so, also die zäh sind so. Und offensichtlich seid ihr alle, habt so die Haltung, ja gut, okay, wir sehen das und wir besprechen das und irgendwie gucken wir mal, welche Lösung wir finden, um es aufzulösen. So, das ist ja offensichtlich eure Haltung, um dem einen oder anderen zu begegnen. Und bislang scheint es sehr gut zu funktionieren, dass ihr auch immer irgendwie eine Lösung, die zu euch und zu euren Patientinnen und Patienten passt, findet, ne?
Ja, doch. Also da freuen wir uns auch sehr, dass es so auch immer gut angenommen wird und dass es dann auch gut funktioniert, weil es sind ja immer Versuche. Wir gehen immer in irgendwas rein und sagen, ha, das ist jetzt unser erster Versuch. Aber dadurch, dass wir auch mit den Patienten und Eltern so ein gutes Verhältnis haben, sagen wir, wir haben da so eine Idee und wir würden das voll gern mal testen. Wärt ihr dabei? Und dann probieren wir es und dann haben wir auch beim ersten Mal gesagt, wie das wird mit den Verordnungen. Verschreiben die Ärzte sowas? Wie finden die das? Wie können wir das argumentieren? Wie läuft das nachher mit der Abrechnung? Sagen die Krankenkassen nachher irgendwie, nee, machen wir nicht oder war blöd oder keine Ahnung was. Und bis jetzt ist es immer gut geendet. Also bis jetzt hatten wir immer Erfolg und dann können wir es auch ausbauen. Und dann wird aus einer Intensivwoche als Versuch wird jetzt eine regelmäßige Intensivwoche. Und jetzt haben wir es eben noch auf andere Ferien auch ausgeweitet. Also es wächst dann immer so, weil wir halt dann merken, dass es zum einen gute Erfolge bringt, zum anderen bei den Patienten gut ankommt und dass wir uns auch damit wohlfühlen. Und die Kombi ist natürlich sehr gewinnbringend.
Wie ist denn die Rückmeldung? Gibt es Rückmeldungen von Ärztinnen und Ärzten, die Verordnung ausstellen und also die ja spätestens im Therapiebericht dann wahrscheinlich lesen, dass es nicht nur Einzelsetting gab, sondern auch Gruppentherapie?
Meinst du jetzt eher die Gruppentherapie oder die Intensivwochen?
Oh, gerne beides.
Okay. Also bei der Gruppentherapie ist die Rückmeldung auf jeden Fall auch positiv. Es gibt einzelne Ärzte, die sagen, sie sehen da keinen Sinn drin. Hatten wir auch schon. Aber wir hoffen, dass wir sie dann mit dem steigenden Erfolg einfach dann irgendwann überzeugen können. Bei der Intensivtherapie ist es so, dass die Ärzte das total toll finden. Vor allen Dingen, weil wir es dann auch immer mit einer Pause koppeln. Also wir sagen, wir machen jetzt intensiv. Und dann machen wir aber auch mal eine Pause, dass sich das, was wir intensiv gemacht haben, auch setzen kann. Und diese Kombination finden die Ärzte auch richtig gut, dass sie sagen, wir sind jetzt nicht, wir wollen jetzt gerade mehr Rezepte und viel mehr und irgendwas Besonderes und dann geht es ganz normal weiter, sondern wir sagen, nee, wir machen jetzt das, um das zu erreichen und dann machen wir Pause. Und gerade mit den Kindern, die ja dann in die Schule kommen, machen wir voll gerne in den Sommerferien nochmal so einen Intensivblock und dann lassen wir sie erstmal in die Schule, lassen sie erstmal ankommen und dann kommen sie irgendwann, wenn es dann andere Themen noch gibt, dann dafür dann wieder. Aber die Kombination ist eigentlich bei den Ärzten super gut angekommen und wir hatten tatsächlich mit keinem der Ärzte hier ein Problem mit dem Ausstellen der Rezepte für die Intensivtherapie. Also da waren wir echt positiv überrascht. Wir haben dann eben so ein Schreiben mitgegeben und haben gesagt, wir würden gerne diese Intensivtherapie machen. Wir bräuchten dafür diese Verordnung. Wir würden uns freuen, wenn Sie da mit uns zusammenarbeiten. Und das hat echt super geklappt. Die Sprechstundenhilfen wussten dann genau, was kommt aufs Rezept. Das war echt einfacher, als wir es uns vorgestellt hatten im Vorfeld.
Und
Ja.
es hat aber, zeigt auch jetzt an dieser Stelle wieder, dass ja auch die Kommunikation, die ihr ja offensichtlich, also die ihr im Team handhabt, aber auch gegenüber der Klientel, die ihr versorgt in der Praxis, als auch eben zu den Eltern und den verordnenden Ärztinnen und Ärzten, dass Kommunikation ja doch häufig ein Schlüssel ist, ne? Also die eigene Haltung ist natürlich das A und O, aber auch das nach außen zu tragen und jeden mitzunehmen, damit jeder das Ziel und die Gründe dafür versteht, warum ihr jetzt sowas einfach ausprobiert, um es dann auch so zu framen oder eben zu sagen, so, jetzt das hat sich bewährt, wir möchten das jetzt so machen und dann läuft es offensichtlich ja auch, ne?
Ja.
Ich würde jetzt gerne mal noch einmal zu den ganz wichtigen Teilen der Therapie auch kommen, nämlich den Eltern. Du hast ja gesagt, also ihr habt eine relativ hohe Fluktuation in der Praxis. Ihr seid, habt versorgt hauptsächlich Kinder. Es gibt ja Eltern dazu, die sind, kommen dann alleine oder eben mit Geschwisterkindern und sitzen dann in der Regel ja 45 Minuten bei euch und vertreiben sich da die Zeit, bis sie dann zur Beratung reinkommen und dann eben ihr Kind wieder mit nach Hause nehmen. Welchen Stellenwert haben Eltern bei euch in dem Setting, so wie du und ihr euch das überlegt habt, in der Praxis? Was erwartet sie und wie, ja, welchen Stellenwert haben sie für euch als Therapierende?
Also zum einen haben wir uns damals schon gedacht, dass das für die Eltern ja eigentlich eine Chance ist, diese 45 Minuten auch mal für sich zu nutzen, erstmal, weil ihr Kind ist versorgt, es gibt gerade keinen Haushalt zu tun. Manchmal, klar, sind Geschwisterkinder dabei, aber dann kann das ja auch eine besondere Zeit mit dem Geschwisterkind sein, wo man mal wirklich für das Geschwisterkind Zeit hat. Oder ich nehme mal die Zeit und lese ein Buch oder also das einfach ein bisschen wertvoll zu nutzen, um nicht von einem zum anderen zu rennen, was ja in der heutigen Zeit einfach so ist. Wir rennen von einem Termin zum anderen und haben selten wirklich mal 45 Minuten oder in dem Fall 40 bis zum Endgespräch, wo ich wirklich nur da sitze und eigentlich nichts zu tun habe. Und das wollten wir halt nutzen und haben deswegen ein Sofa dort stehen, haben Zeitschriften, haben Kaffee, haben manchmal Snacks und Schokolade oder irgendwie, und es läuft immer Radio. Also wir wollen einfach das so als eine wertvolle Zeit und nicht als eine, wo ich nur was absitze und warte, bis mein Kind fertig ist, sondern das sind 40 Minuten, die ich für mich nutzen kann, um mal nach mir selber zu schauen oder um mal nach meinem kleinsten Kind zu schauen oder um, ja, manche nutzen es auch, um mit der großen Hausaufgaben zu machen am Tisch. Also wir haben einfach versucht, so alle Möglichkeiten abzufangen, was die Menschen in der Zeit irgendwie machen könnten, wollen, würden, und ihnen da die Möglichkeit zu geben, das einfach sinnvoll zu nutzen und nicht als Warten zu sehen. Und trotzdem sind sie für uns natürlich sehr wichtig als Partner in der Therapie. Wir sind mit den Eltern auf Augenhöhe. Wir erzählen ihnen, was klappt gut, was klappt nicht gut. Wir versuchen das nicht zu verschönigen. Wenn es auch mal nicht klappt, dann sagen wir das auch. Aber wir haben schon gemerkt, dass das Vertrauen einfach durch diese Kommunikation, wie wir sie handhaben, auch sehr viel größer ist und wir oft auch Dinge erfahren, die sie vielleicht nicht erzählt hätten. Also wir sind oft auch ganz nah an den Menschen dran. Wir kriegen mit, trennen sich gerade die Eltern, ist gerade die Schwiegeroma im Sterben, ist gerade das Haustier gestorben. Und wir sind ja auch, wir sind jede Woche an den Patienten dran. Wir sehen die Kinder einmal in der Woche 45 Minuten. Das ist teilweise ja über Jahre hinweg. Und da kriegt man einfach super viel mit. Und das finde ich mit so einer Sie-Distanz oder mit diesem professionellen, ja, ich bin Lehrer, du bist Schüler im Endeffekt. Das hat für uns einfach nicht gepasst, weil wir müssen keine Noten geben. Wir müssen nicht die Kinder bewerten. Wir sind eher da, um sie zu begleiten und ihnen dazu zu helfen, wo es noch schwierig ist. Und ja, das merken wir auch bei den Eltern, dass die einfach uns auch manchmal mit anderen Anliegen zu uns kommen, die vielleicht gar nicht so logopädisch sind. Und klar muss man da auch ein bisschen manchmal Grenzen setzen. Oder wir hatten es letztens erst im Team auch, dass manche Leute das dann auch ausnutzen und dann plötzlich uns um 10 Minuten vor Therapiebeginn schreiben, aber es wird heute doch nichts, weil wir sind
Ja.
ja so gut miteinander. Ich kann ja kurz absagen. So, dieses ist auch schwierig, aber wir haben auch gemerkt, dass der Großteil dann so eine enge Bindung dann eigentlich auch einen Vorteil hat, weil ich habe in der Woche kaum Absagen. Wenn, dann habe ich Absagen, die wirklich früh sind. Aber ich habe so viele Wochen, wo wirklich alle meine Patienten da sind. Und das zeigt mir eigentlich, dass das für die Eltern dann halt auch eine Wichtigkeit hat, die sie halt durch die Kommunikation mit mir erfahren haben. Und das kriegt man, glaube ich, nicht, wenn man da immer so diese professionelle Distanz hat. Dann ist es für die ein Termin. Dann ist es ein Termin, den sie auch mal vergessen. Und dann ist es auch ein Termin, den sie mal absagen, wenn sie lieber ins Schwimmbad möchten. Und aber durch diese offene Kommunikation und diese Nahbarkeit haben wir klar kleine Nachteile, aber ich finde, die Vorteile überwiegen auf jeden Fall. Ja.
Das scheint ja die viel größere Gruppe zu sein, die einfach, also da zeigt ihr ja offensichtlich, dass, ich sag mal, du hast es gesagt, die Du-Kultur und das weniger steril medizinische als auch als mehr das therapeutisch gemütliche dann mit Sofas und so, dass diese, dass es ja so eine professionelle Nähe offensichtlich bei euch gibt. Also dass, ne, ihr ja dann vielleicht andererseits, wie du schon sagtest, mal aufpassen müsst, da Grenzen nochmal nachzuziehen, um deutlich zu machen, so, das eine, wir können uns gut verstehen und duzen, nichtsdestotrotz sind wir eine Bestellpraxis und wenn ihr den Termin zu spät absagt, dann gibt es dafür Regeln bei uns. Aber das ist ja, ist schön zu hören, dass es auch so funktionieren kann und dass sich das eben unter anderem ja scheinbar durch die wenigen Absagen zeigt, denn das bestätigt das ja einfach, ne? Und ich glaube auch das, was wir vorher schon besprochen haben, wenn die Menschen sehen, dass die Therapie effektiv ist und eben vielleicht auch noch mal ein bisschen zügiger, weil sie eben diese gruppendynamischen Effekte zum Beispiel bei den Gruppentherapien haben, dass dann ja auch einfach bei den meisten, und das darf man ja dann nicht vergessen, die wenigen, die bei denen es dann nicht klappt, sind, die bleiben ja manchmal präsenter bei uns im Gedächtnis als die, bei denen es wunderbar klappt und die Mehrheit sind, dass es dann einfach ein gutes Beispiel dafür ist, dass das so auch gelingen kann, ne?
Ja, absolut. Und was ich noch ganz vergessen habe, ist unser Hund. Wir haben ja einen Praxishund, der ist natürlich auch ein großer Türöffner und ein großes Willkommengefühl, was die Leute hier erfahren. Also die Eltern freuen sich schon immer, wenn sie dann mal kurz vorgedackelt kommt. Und genau, also das finde ich, ist schon auch ein großer Goldschatz, den wir hier einfach haben und der vielen den Einstieg auch erleichtert. Also meistens eben, wenn jetzt neue Leute kommen, dann sage ich, habt ihr denn Angst vor Hunden? Weil wir haben da einen Praxishund. Und dann ist meistens nein. Und selbst wenn es mal ja ist, dann kommt sie halt in ein anderes Zimmer, dann ist es auch kein Thema. Aber dann darf sie dann kurz kommen und schnüffeln. Und dann ist meistens das erste Eis schon mal gebrochen, bevor die überhaupt bei mir im Zimmer sind. Weil dann meine süße Hündin da kommt und irgendwie dann geben wir ihr noch zwei Leckerlis und dann ist eh die Welt schon in Ordnung. Und dann sind die Kinder schon mal da. Und dann sind die schon mal nicht mehr so ängstlich und dann haben die schon mal so das erste Grundvertrauen. Und auch in den ersten Stunden starten wir immer mit einem Spiel, weil wir einfach wollen, die Kinder sollen erst mal ankommen. Die sollen erst mal mich kennenlernen, die sollen erst mal sich wohlfühlen. Und dann starte ich mit den ganzen Tests, was ich die ja am Anfang schon manchmal dann, die ich
Ja.
brauche, aber die ja trotzdem, ja, wichtig sind zum Durchführen, aber halt erst, wenn das Kind angekommen ist, weil dann kriege ich auch echte Ergebnisse, weil sonst zeigt das Kind überhaupt nicht, was es eigentlich kann.
Das stimmt. Also wer sich den Hund und auch sonst die Praxis mal angucken möchte, guckt einfach in die Mai-Ausgabe von UP. Vorne im Hausbesuch bekommt ihr einen Einblick in Helenas Praxis. So, wir haben jetzt ganz viele Themen besprochen. Du hast uns einen guten Einblick in deine Art der Praxisführung gegeben, was dein Team und dich auszeichnet. Ich mache jetzt mal thematischen Sprung hin zu einer anderen Frage, die ich gerne noch stellen möchte. Du hast gesagt, seit wann du selbstständig bist, und dass du eben auch ja schon eine Weile im Beruf bist. Ihr seid ein junges Team. Wie sieht es denn aus mit der Digitalisierung? Das ist ja, ne, Digitalisierung, dann gibt es das Wort TI ja noch. Die elektronische Heilmittelverordnung brauchen wir, glaube ich, noch nicht drüber reden. Die wird kommen und es ist total wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie dieser ganze Prozess gestaltet werden soll. Aber wie sieht es aus bei dir in so einem jungen Team, wenn ihr Herausforderungen seht und euch dem widmet? Wie digital seid ihr aufgestellt?
Ja, also auch da war es so, dass ich ins Team gegangen bin mit der Idee, Ich habe da gelesen, es gibt dieses digitale Aktenführungstool über Buchner. Was meint ihr denn? Und eben dann auch die Lena wieder direkt, ja, das wäre voll gut, dann machen wir das am besten gleich nächste Woche. Und weil dann hatten wir gerade quasi, dass eine neue Kollegin kommt und sie so, ja, wäre ja blöd, wir führen die jetzt noch in das andere Thema ein. Und dann war ich so, ja, das stimmt schon. Und dann haben wir das quasi so direkt hoppla die hopp von Papierakten auf komplett digitale Aktenführung umgestellt. Und ich hatte schon im ersten Moment kurz so, wow, was kommt da auf mich zu? Aber dadurch, dass eben wieder alle mitgezogen haben, war es dann auch wieder, nee, klar machen wir das und natürlich machen wir das und wie können wir es denn machen? Und ja, auch mit dem Anschluss an die TI war es auch ähnlich. Ich habe das eben auch wieder im UP-Magazin gelesen und da kam es ja dann immer mal wieder und dann war ich irgendwann so, ja, nee, jetzt müssen wir das spätestens machen. Und dann haben wir es alles gemacht und am Ende habe ich dann erst rausgefunden, dass es noch gar nicht so üblich ist, dass alle Praxen da schon angeschlossen sind. Und das hat mich dann fast schon gefreut, dass wir quasi mit einer der ersten sind. Und ich merke auch jetzt bei den Ärzten, wie gut es ankommt, wenn man schon an die TI angeschlossen ist und wenn wir schon über die KIM Nachrichten schicken können. Und das ist wieder dieses, da zeige ich den Ärzten, wir sind up to date, wir sind engagiert. Und es ist für mich auch ein total direkter Draht jetzt zu den Ärzten, weil ich muss jetzt nicht mehr den gleichen Weg gehen, den die Eltern gehen und anrufen, wenn ich was will, sondern ich kann einfach direkt der Arztpraxis schreiben, was ich brauche oder was gerade passiert ist mit dem einen Patienten, wo ich irgendwie Rücksprache brauche. Oder also es ist ein viel größerer Schritt in Richtung Augenhöhe zu den Ärzten. Und bin da auch wieder froh, dass meine Mädels wieder gesagt haben, komm, das machen wir. Also, und dass sie da auch so bereit sind, das immer alles mitzutragen und auch, dass wir es dann auch einfach machen und umsetzen und auch mit der komplett digitalen Praxis, hat so viele Vorteile, da könnten wir, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde drüber reden. Aber manchmal, ja, bin ich noch auf dem Heimweg und schreibe noch kurz meine Akte fertig oder so. Oder mir fällt noch was ein, wenn ich wieder zu Hause bin und dann schreibe ich es kurz in die Akte rein. Oder mir kommt eine Idee beim Duschen und ich kann das kurz in die Akte reinschreiben und ich habe einfach immer meine Akten da. Oder wenn ich dann die Ergotherapeutin auf einem Fachaustauschtreffen treffe, dann kann ich kurz gucken, was wir denn die letzte Zeit gemacht haben, wie wir uns da besser austauschen können. Und das ist natürlich super Gold wert. Also wenn man einfach überall und wir haben einfach die verschiedenen Möglichkeiten mit Tablet, Laptop und Handy, wo du überall dokumentieren kannst, dass du es auch viel mehr tust, dass du die kleinen Dinge manchmal kurz aufschreibst, die du sonst halt wieder vergisst. Ja.
Also ich sehe schon, wir müssen mindestens eine weitere Folge noch machen, wegen der Intensivwochen und wegen dem abstrakten, großen und sehr detailreichen Thema der Digitalisierung. Ich sehe, also da ist noch genug Gesprächsbedarf. Helena, nichtsdestotrotz, an dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Punkt. Ich danke dir sehr für deinen Einblick. Ich wünsche dir viel Erfolg und euch viel Erfolg für die Intensivwochen im Sommer und wir hören uns garantiert noch mal wieder. Vielen Dank, dass du da warst. Und allen anderen danke ich fürs Zuhören.
Freut mich sehr. Vielen Dank auch. Hat mir Spaß gemacht.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.